Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Meet Morgan Jones. Morgan is about to step into a world unknown to most, thanks to Progressive's Renters Insurance, a place of fresh linens and turndown service. You see, Morgan temporarily vacated her apartment and has gone to a hotel because a pipe burst in her apartment. A pipe that made her sense of reality and apartment ceiling all come crashing down. Luckily, Morgan checked into Progressive's Protection Zone. Get a quote at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute, indem wir uns das Bigger Picture am Anfang kurz in meiner Headline des NBA All-Star Games, All-Star Weekends anschauen und dann aber vor allem des Titelrennens anschauen. Contender Update, Contender Power Ranking, was hat sich verändert, was hat sich ergeben in den letzten Wochen und Monaten, was haben wir gelernt und was glauben wir, welche Teams die besten Karten haben, am Ende der Saison die Larry O'Brien Trophy in die Höhe zu stemmen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich freue mich sehr drauf, den guten Herrn Julius Schubert auch heute wieder begrüßen zu dürfen und am Freitag in die Arme zu schließen. Übermorgen oder morgen, wenn ihr diese Folge dann am Donnerstag hört, geht es noch nicht ganz los. Wir treffen uns erstmal in Frankfurt, aber dann am Samstag geht es los gen Westen. Julius, mein Freund, einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Mir geht's wunderbar. Ich habe den Jetlag weitestgehend überstanden. Bin soweit wieder einigermaßen im Rhythmus drin. Versuche jetzt natürlich die Zeit hier mit meiner Freundin, den Hunden, Familie und Friends jetzt maximal zu nutzen. Auch ein bisschen Arbeit noch fertig zu kriegen in diesen paar Tagen. Gab einiges, was natürlich jetzt liegen geblieben ist im letzten Monat bei den beiden größeren Trips. Von daher ja, versuche ich hier so gut es geht, das Maximum rauszuholen aus diesen wenigen Tagen zu Hause. Natürlich, aber auch schon mit Blick und jeder Menge Vorfreude auf die kommende Reise. Wir haben ja noch nicht verraten, wo es hingeht. Wir werden auch nicht verraten, wo es hingeht vorher. Das hatten wir ja letztes Jahr genau so gemacht. Wir können ja vielleicht mal am Ende dieser Folge, wenn wir dann über unsere Contender, jeweiligen Top 5 geredet haben, mal spoilern, wie viele von diesen Teams wir actually sehen werden. Aber ja, mir geht's wunderbar. Ich freue mich auf die heutige Folge. Sehr, sehr cooles Thema, was wir uns da mal wieder überlegt haben. Aber bevor wir damit reinstarten, natürlich die Frage an dich zurück. Wie geht's dir?
Mir geht's auch fantastisch. Ich war vorgestern so minimal am Ankränkeln und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, nein, bitte nicht, jetzt diese Woche. Weil da dann irgendwie krank in den Flieger zu steigen, ist halt auch nicht gerade das Geilste. Aber ich hab's in den Griff bekommen. Ich bin so 95% fit und mache jetzt heute nochmal ein bisschen Tee und Co. Und dann denke ich mal, werde ich bis Donnerstag und bis Freitag, bis es dann losgeht nach Frankfurt, wieder voll überm Damm sein. Ich habe gerade im Intro, habe ich natürlich, weil ich Vollprofi bin, mir nichts anmerken lassen und eine kurze Pause gemacht und dann gen Westen gesagt. Welchen Merksatz benutzt du für die Himmelsrichtungen?
Gar keinen.
Nicht?
Nö.
Boah, dann bist du natürlich krass unterwegs. Also ich habe bis heute so gut wie jedes Mal, also gut, Norden und Süden, ich glaube, das hat man drin. Aber Osten und Westen muss ich bis heute jedes Mal nie ohne Seife waschen sagen. Und ich weiß aber, es gibt nie ohne Stiefel wandern und nie ohne nochmal irgendwas. Also da gibt es so verschiedene Variationen.
Das?
Na, das ist halt dann der Merksatz. Also nie N Norden ohne Osten rechts, nie ohne Seife Süden W waschen Und das ist dann so als Merksatz, das O kommt zuerst, deswegen ist Osten rechts.
Was?
Hast du es noch nie gehört von dem Konzept?
Nein, aber woher weißt du aufgrund dieses Satzes, dass das rechts ist?
Naja, weil du dann halt im Uhrzeigersinn gehst du dann halt rum. Also das gehört dann dazu, dass man sich das denkt, dass man so von oben nach rechts runter geht und dann eben nie ohne Seife waschen. Nee. Aber okay, dann habe ich dir eine Welt eröffnet. War das kein Ding, nicht mal in der Kindheit oder im Erdkundeunterricht
oder
so?
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Okay, krass.
Hab aber auch nicht viel zugehört damals im Unterricht, also wer weiß.
Ja, macht Sinn. Ja. Deswegen bist du so rausgekommen, wie du rausgekommen bist.
Ja, genau. Studienabbrecher und jetzt Podcaster, ja.
So ist es. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, was soll ich sagen? Ja, mir geht's gut. Ich bin voller Tatendrang und hab Bock auf die heutige Folge und auf die nächsten Tage und Wochen. Das können wir vielleicht verraten. Wir werden in der ersten Stadt, in der wir uns aufhalten, werden wir zwei Spiele besuchen. Und wir haben beide bereits unsere Bestätigung bekommen für eine Akkreditierung an diesen beiden Spieltagen. Das ist natürlich eine fantastische Nachricht, weil wir das erste Mal gemeinsam akkreditiert sein werden und diese ganze Experience mitnehmen. Für die anderen drei Spiele, die wir dann in den anderen beiden Städten noch haben, da stehen die Bestätigungen noch aus. Mhm. Aber das waren schon mal fantastische Neuigkeiten vorgestern Nacht, als die reingeflattert sind. Und da würde ich jetzt einfach mal direkt überleiten zu meiner Headline. Das NBA All-Star Weekend scheint back zu sein. Ich habe mich in den ersten Momenten, nachdem ich das Ganze verfolgt habe, ich habe es jeweils live geguckt. Ich fand das einen ziemlich coolen Touch, dass es da in den USA mittags schon angefangen hat in LA und dementsprechend hier zur deutschen Zeit jeweils 23 Uhr losging. Sowohl die Saturday Night Contests als auch dann das Spiel oder das Miniturnier am Sonntag. Ich hoffe sehr, dass sie das beibehalten. Ich weiß nicht, ob das dann in einer anderen Stadt, in einer anderen Zeitzone vielleicht.
Ja, vor allem mit den Olympischen Spielen zusammen.
Ah, gut, ja, das kann natürlich auch sein. Ja, okay, dann. Aber also ich fände es cool, wenn sie es beibehalten, weil ich glaube, Wochenende mittags wird ein bisschen drauf ankommen, ob das dann den Einschaltquoten geschadet hat. Wohl nicht, weil am Sonntag das All-Star-Turnier war wohl das meistgeschaute All-Star-Game der letzten 15 Jahre oder irgendwie sowas. Kurz ein paar Gedanken. Ihr wisst ja Bescheid. Ich bin All-Star-Weekend-Connoisseur. Ich habe jahrelang an dem Traum eines unterhaltsamen All-Star-Weekends festgehalten, als andere längst aufgegeben hatten, wahrscheinlich rationalerweise. Und es war wirklich ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung. Erstmal zum Sonntag. Ich fand es perfekt, dieses Format mit den kürzeren Games, dass es jeweils nur 12 Minuten waren. Weil, und das war ja dann leider, muss man sagen, im Finale so, dass es eben nicht knapp war und nicht bis zum Ende ging. Was aber, glaube ich, nicht daran lag, dass die, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Team Stars und welches Team Stripes war, keine Ahnung. Aber die Old Heads auf jeden Fall, das Team mit LeBron, KD, Kawhi und Co., die haben einfach das Pech gehabt, 5 Minuten lang gar nichts zu treffen und dann war das Ding halt durch. Aber dann, selbst gegen Ende, wie es halt bei anderen All-Star Games war, wo du dann das normale Game hattest und das Ding ist 220 zu 190 ausgegangen oder schieß mich tot, du hast gar nicht so wirklich dieses Risiko, dass wahnsinnig die Luft raus ist, weil halt nach 12 Minuten ist wieder vorbei und dann nächstes Spiel. Ich fand das Format fantastisch. Ich fand die World gegen USA-Geschichte fantastisch. Ich glaube tatsächlich, dass das die Amerikaner, also wenn man den Aussagen von Edwards zum Beispiel Glauben schenkt, dass das die ein bisschen an der Ehre gepackt hat und sie da gegen dieses World-Team verteidigen wollten. Man muss ehrlich sein, ich glaube, der Hauptgrund dafür, dass es wirklich unterhaltsam war, vor allem diese ersten drei Spiele, der Hauptgrund dafür ist, und das hat auch Anthony Edwards danach gesagt, wahrscheinlich Victor Wembanyama in alleiniger Funktion, der halt wirklich 100% gegeben hat. Und die anderen dann, also Wemby hat dann so Edwards angesteckt, Edwards hat den Rest seines Teams angesteckt, die haben dann wiederum, glaube ich, die Old Heads angesteckt. Es war genau so, wie ich mir ein All-Star-Game wünsche. Nicht 100%, nicht Verletzungsrisiko und wir geben Vollgas, aber ein kompetitives Level an Basketball. Wir haben sogar ein paar Sets gesehen, wir haben bei fast jeder Possession Defense gesehen. Klar werden dann trotzdem ein paar mehr Dreier gechuckt und das ist ja auch völlig fein. Man möchte ja auch ein bisschen Show. Es war wirklich fantastisch. Ich bin großer Fan davon gewesen. Ich hoffe sehr, dass sich das retten lässt in die nächsten Jahre. Ich bin weiterhin skeptisch, weil wir ja auch zum Beispiel, als dieses Elam-Ending eingeführt wurde, da war ja auch dann so ein kleiner Hype und boah, es war richtig unterhaltsam und hat wieder All-Star Game is back und so und dann hat sich das auch relativ schnell wieder erledigt gehabt. Aber das war absolut fantastisch am Sonntag. Hast du Gedanken dazu, bevor ich dann zum Samstagabend noch kurz komme?
Ich habe nichts davon verfolgt und mitbekommen. Überhaupt nichts.
Ha, okay.
Null. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gelesen. Habe die Highlights geskippt. Ich weiß nichts. Hat sicherlich zum einen mit damit zu tun, dass wir Samstag zurückgekommen sind aus L.A. und da einfach ja eine sehr anstrengende Rückreise hatten. Das wäre eventuell etwas anders gewesen, wenn das nicht so gewesen wäre, aber es juckt mich halt auch nicht. Kann mir jetzt gerne auch jemand vorwerfen, der sagt, ey, es ist dein Job, dass es dich juckt, oder selbst wenn es dich nicht juckt, ist es dein Job, dich damit zu beschäftigen, um dann darüber zu reden, aber ist mir egal. Ich habe keinen Bock drauf, ich mach's nicht. Keine Ahnung.
Ich glaube, man kann es dir nicht verübeln. Dann bist du genau einer von denen, die ich gerade gesagt habe, die wahrscheinlich zu Recht vor Jahren schon aufgegeben haben, dass das Ding...
Früher gerne, aber jetzt nicht mehr.
Wie gesagt, es könnte sein, dass wir es geschafft haben, es zurückzubringen. Und zum Saturday Night, der Dreier-Contest war wie immer fantastisch. Also das ist ja auch in den letzten Jahren so das einzige Zipfelchen an Unterhaltung, was noch geblieben war. Das war auch in den letzten Jahren eigentlich immer ganz unterhaltsam. Dass dann Damian Lillard, der die ganze Saison nicht gespielt hat, da dann so abgeht und so das zeigt. Und jetzt auch die Freude auf nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Dame hat ja Steph Curry eine DM geschickt. So, hey, du und ich und Clay und Book. So, dann Curry direkt, let's do it. Da gab es aber, glaube ich, auch generell nicht groß was dran zu rütteln. Ich fand die Dame, also ich habe dann Stimmen gehört und gesehen, die das irgendwie nicht geil fanden, dass Lillard mitgemacht hat, obwohl er nicht gespielt hat. Und so, ich dachte mir so, ey, mein Gott. Also, ich fand's geil, dass er dann am Ende auch noch gewinnt. Spricht ja auch für ihn. Dieses neue Shooting Stars Format hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber es war deutlich geiler als die Skills Challenge, die völlig zurecht begraben wurde. Chris Paul und Wemby haben letztes Jahr der Skills Challenge so den letzten Nagel in den Sack geschlagen mit ihrem Tanking-Ding. Ich fand's cool, da irgendwie alte Legenden zu sehen, die dann da rumshooten. Und es war ja auch irgendwie ganz interessant, dann am Ende das Team Nix musste noch 3 Half-Court-Shots treffen, um zu gewinnen. Also, wie gesagt, das war jetzt nichts Weltbewegendes, aber es war absolut in Ordnung. Und Dunk-Contest, ich fand, das scheint, also auf den Dunk-Contest wurde wieder ziemlich viel eingeprügelt. Ich weiß nicht, ob das ein Hot-Take ist. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, also Jackson Hayes sollte disqualifiziert werden von jeglichen All-Star-Aktivitäten in Zukunft. Das war tatsächlich peinlich, was er gemacht hat. Aber ich fand vor allem Carter Bryant und Keyshawn Johnson, die ja dann auch im Finale waren, haben gute Dunks gezeigt. Das war unterhaltsam. Ich fand's nicht schlecht. Das große Problem ist, und das lässt sich, glaube ich, einfach nicht fixen, außer hochkarätigere Spieler sagen, wir haben Bock. Wenn genau dieselben Dunks gekommen wären und die Finalisten aber nicht Carter Bryant und Keyshawn Johnson, jetzt muss ich sogar seinen Namen überlegen, weil den Dude halt wirklich niemand kennt. Das ist ja im Grunde kein wirklicher NBA-Spieler, der Two-Way-Guy von den Miami Heat. Wenn die nicht Carter Bryant und Keyshawn Johnson gehießen hätten, sondern lass es VJ Edgecomb sein und lass es, keine Ahnung, ich glaube Ja Morant und Anthony Edwards und so, das ist utopisch, aber wenigstens Spieler, die halbwegs Format hatten. Ich hatte mich sehr gefreut, weil er Jalen Duren ursprünglich zugesagt hatte und dann dachte ich mir, wow, wir haben ja wieder einen All-Star im Dunk-Contest, immerhin, der dann leider wieder abgesagt hat. Das Problem beim All-Star-Dunk-Contest ist, erstens, wir haben einen Punkt erreicht, wo wir nicht großartig neue Dinge sehen werden. Außer wir gehen wirklich professionelle Dunker oder Mac McClung macht's zum 5. Jahr in Folge. Aber von diesen einigermaßen Normalsterblichen ist halt die Dunk-Geschichte, glaube ich, auserzählt. Also musst du entweder da einen neuen Weg gehen, dass du vielleicht tatsächlich, ist ja mal die Idee rumgeschwirrt, Dunk-Profis zu engagieren, die dann für Spieler starten oder für Teams starten und die dann da eine Show abliefern. Oder du brauchst halt größere Namen. Und Bill Simmons hat in seinem Podcast eine Idee genannt, was ich eigentlich ganz geil fand, dass du als Rookie verpflichtet bist beim All-Star-Dunk-Contest, also es irgendwie im CBA mit drinsteht, das gehört zu deinen Rookie-Pflichten und dass dann die NBA einfach Jahr für Jahr 4 Rookies auswählt. Und ich sehe nicht so wirklich einen Weg, wie das schädlich sein soll für alle Beteiligten. Für die Rookies, klar, wenn jetzt Cooper Flagg beim Dunk-Contest mitmacht, dann hat er wahrscheinlich dieselbe Sorge, sich zu blamieren, wie auch die Superstars es haben. Aber eigentlich wäre das, glaube ich, Win-Win-Win, weil stell dir vor, wir hätten jetzt einen Dunk-Contest gehabt mit Cooper Flagg, VJ Edgecomb, Dylan Harper und Cedric Howard oder so. Das wäre, glaube ich, aber geil gewesen.
Ist das
gewesen.
Ein Win für die Dallas Mavericks?
Ich weiß es nicht. Ja, für die Mavericks vielleicht nicht.
Ich glaube, würde man sich Verletzungen ausdenken, die Spieler haben und dann würde Cooper Flagg da auch nicht dran teilnehmen.
Das könnte schon sein, aber dann kannst du ja die Reihe runtergehen und selbst, also du hättest ja irgendwie 30 Spieler in dieser Draft-Class, die trotzdem noch prominenter sind als Keyshawn Johnson. Also dann klar, natürlich kann das dann ein Problem sein für diese Star-Rookies, dass die dann eben doch nicht mitmachen. Aber bei jemandem wie Cooper könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er da Bock drauf hat. Wemby vielleicht auch. Das wäre dann auch, hättest du halt Wemby im Dunk-Contest gehabt. Das ist irgendwie, Ich hätte es witzig
gefunden. Aber kann Wemby geil danken?
Ja, vielleicht. Wer weiß. Ich glaube, Wemby kann alles.
Ja.
Wemby macht dann irgendwie, der holt sich dann einen Gegner und macht dann so einen Post-Up-Turnaround-Dunk oder sowas. Das, was halt dann nur er machen kann. Ich weiß nicht, es ist ein Ansatz. Ich glaube, der Dunkout, das ist das Einzige, wo man wirklich sagen muss, da muss noch was passieren. Ich denke, den Rest, was wir jetzt gesehen haben dieses Wochenende, das hat sehr viel Potenzial und es hat, glaube ich, auch die Chance, das zu retten in die nächsten Jahre, dass es dann so unterhaltsam und kompetitiv bleibt. Wie gesagt, ich persönlich fand den Dunk-Contest nicht so schlecht, aber du brauchst entweder Innovationen, was die Dunks selber angeht, und die wird nicht kommen von NBA-Spielern, die muss kommen von irgendwelchen Profis oder dann eben, wie gesagt, solche Mac McClung-Types, oder du brauchst größere Namen. Das sind die zwei Wege, wie du den Dunk-Contest retten kannst. Und diese Rookie-Geschichte, ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, dass es zumindest eine große Steigerung wäre.
Ja. Gut, noch irgendwelche weiteren Gedanken zu dem Wochenende, oder?
Das war mein positiver All-Star-Weekend-Rant.
Alright, dann meine Headline. Und da möchte ich jetzt wirklich überhaupt nicht zu tief reingehen. Das wäre vielleicht ein Thema für eine kommende, ausführlichere Folge. Die Headline lautet: Können wir bitte über irgendetwas anderes reden, anstatt über Tanking und den NBA-Draft jetzt abzuschaffen? Komplett lächerlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich persönlich halte die Aussage, der NBA-Draft sollte abgeschafft werden, für eine der dümmsten NBA-Aussagen, die ich jemals gehört habe. Ich glaube, dass hier größerer Deal gemacht wird aus einem in Anführungszeichen Problem, als es eigentlich der Fall ist. Ich glaube, dass drastische Reformmaßnahmen zu sehr viel mehr Problemen führen würden, als sie es versuchen zu lösen. Ich habe keinen einzigen guten Vorschlag gehört, wie man das in Anführungszeichen Tanking-Problem löst oder besser macht, den ich actually gut finde und wo ich dahinter stehe und wo ich sage, das kann wirklich etwas bewirken. Und ich find's crazy, dass da jetzt aktuell so ein Big Deal draus gemacht wird und dass selbst smarte, renommierte NBA-Leute hier mit Aussagen um die Ecke kommen, die ich für sehr fragwürdig halte. Tanking ist nicht geil. Es ist nicht geil, dass die Utah Jazz, während sie zweistellig geführt haben, in der zweiten Halbzeit eines Spiels vor dem All-Star-Break dann ihre besten Spieler rausnehmen. Aber die Utah Jazz haben noch nie einen First-Overall-Pick gehabt in ihrer Franchise-Geschichte. Es ist ein Draft-Jahrgang, wo es basically 3 bis 4 Number-One-Guys gibt. Und weil die Utah Jazz jetzt tanken, um einen dieser Spieler zu bekommen, wollen wir jetzt den Draft abschaffen. Es gibt so schon wahnsinnig viele Vorteile für die Reichen in der NBA, für die Big Markets, für die großen Franchises. Die haben schon sehr viel Power und es ist alles andere als eine Chancengleichheit. Und die Idee, die jetzt viele haben, ist auf einmal dann zu sagen, ach, dann machen wir eine Rookie-Free Agency und geben diesen großen Teams, den Lakers und den Knicks und den Warriors und den Celtics und den Heat, dann geben wir denen jetzt noch mehr Power und noch mehr Vorteile gegenüber den so schon kleinen Märkten und schlechten Teams, für die der Draft basically der einzige Weg, den sie selber kontrollieren können, ist, besser zu werden. Und dieses Argument, was jetzt dann von vielen Seiten kommt, von wegen, ja, es können ja auch nicht alle Guten dann bei den Lakers spielen. Die Lakers haben auch eine Cap-Obergrenze und die Lakers haben auch nur 15 Roster-Spots. Was passiert denn, wenn der nächste Wembanyama kommt? Dann kriegt er eine Milliarde von Nike mit 18, dass er zu den Lakers geht oder zu den New York Knicks. Oder was wäre denn, wenn die Prime 2017er Golden State Warriors dann auf einmal, weiß nicht, wer zu der damaligen Zeit diese alles überstrahlende Rookie war, fällt mir jetzt gerade hier, aber was ist, wenn die guten Teams dann noch besser werden langfristig, wenn sie dann auf einmal das Recht haben, Spieler auszuwählen, die sonst eigentlich bei den schlechteren Teams gelandet wären? Ich glaube nicht, dass jemand wie Anthony Edwards heute in Minnesota wäre, wenn es eine Rookie-Free-Agency geben würde. Ich glaube nicht, dass ein Kate Cunningham in Detroit gelandet wäre, wenn es eine Rookie-Free-Agency gegeben hätte, oder Zion damals in New Orleans oder Wemby in San Antonio, wobei das einigermaßen nachvollziehbar wäre als die Cardinals-Beispiele. Ich glaube, eine Rookie-Free-Agency würde zu sehr, sehr viel mehr Problem führen, als es lösen würde. Und ich glaube, wir sollten da jetzt nicht so ein Big Deal draus machen. Es ist ein Jahr mit einer historisch guten Draft-Klasse, die ansteht. Es ist so, dass die Draft-Klasse im Jahr darauf lange nicht so gut sein soll. Es ist ein Jahr, in dem viele Teams vorher Picks getradet hatten, die jetzt stark protected sind, was auch dazu führt, dass mehr und eher getankt wird als in den Jahren hinaus. Das ist jetzt gerade ein Extrembeispiel. Aber selbst wenn, ganz ehrlich, wen interessiert's? Wen interessiert jetzt, was die Utah Jazz machen, was die Washington Wizards machen? So, ist das für den Average Fan ein Problem? Es ist ein Problem für die Wettanbieter und für die Leute, die gamblen. Aber ganz ehrlich, wenn du Anfang Februar gambelst auf Utah Jazz Spiele, glaube ich, hast du ganz andere Probleme. Wen interessiert's? Wir haben 8 verschiedene NBA Champions gehabt in den letzten 8 Jahren. Wir haben eine Ausgeglichenheit in der NBA gerade, die es so seit einer langen, langen Zeit noch nicht gab. Dieses Jahr, wir werden gleich drüber reden, ist das Titelrennen vollkommen offen. Es gibt so viele Superstars, die verteilt sind auf so viele Teams. Es gibt Teams, die sich ernsthaft Hoffnung machen können, dieses Jahr wirklich etwas zu reißen. Und wir reden jetzt im Februar darüber, dass alles scheiße ist, weil die Charlotte Hornets, gut, die sind ein schlechtes Beispiel, weil die gerade actually geil sind, aber weil die Washington Wizards oder New Orleans Pelicans oder Brooklyn Nets oder Utah Jazz tanken und das macht jetzt das NBA-Produkt in irgendeiner Art und Weise schlechter, sehe ich absolut nicht, was das große Problem dabei ist. Wie gesagt, du würdest für sehr, sehr viel mehr Probleme sorgen, als du löst. Und abschließend, wir können ja mal Wizards, ich kenne keine Wizards-Fans, aber wir können die ja mal fragen, was sie geiler fanden. Den Mist, den die in dieser Post-John-Wall-Ära gemacht haben, über mehrere Jahre, wo man krampfhaft versucht hat, mittelmäßig zu sein, oder das, was sie in den letzten 2-3 Jahren gemacht haben. Wir können Chicago Bulls-Fans fragen, ob die das geil finden, was die Bulls in den letzten Jahren gemacht hätten, oder ob die es geiler gefunden hätten, wenn man eine Weile getankt hätte, um wieder Hoffnung zu haben auf eine bessere Zukunft, anstatt Jahr für Jahr für Jahr in diesem deprimierenden Mittelfeld zu sein. Also diese Idee, dass Teams von Tanking-Teams, Fans von Tanking-Teams, das auch komplett scheiße finden, ist in meinen Augen auch nicht so, wie aktuell gerade getan wird. Also, long story short, wenn überhaupt kleinere Tweaks, dann ändert die Protection-Regeln, überdenkt es mit der Second Apron nochmal, passt vielleicht die Lottery-Odds ein bisschen mehr so an, wie sie mal waren, dass die wirklich schlechten Teams auch vielleicht dann die Top-Picks bekommen. Aber jetzt den Draft einfach zu kippen und abzuschaffen, das würde in meinen Augen eine absolute Katastrophe sein. Und ich weiß, ich habe schon zweimal abschließend gesagt, aber jetzt wirklich abschließend, mir fällt keine andere Sportart ein, Teamsportart, die sich so im Ligabetrieb mit der NBA vergleichen lässt, wo das alles gesund ist, ohne eine Art von Draft. Also was will die NBA, dass es so ist wie der Bundesliga, wo die Bayern Jahr für Jahr den Titel gewinnen oder in der Champions League, wo die gleichen Teams Jahr für Jahr den Titel unter sich ausmachen. Das kann, glaube ich, auch nicht das sein, was die Liga will. Es gab auch lange Zeit im Baseball keinen Draft über 40 Jahre. Von diesen 40 Jahren haben die New York Yankees 20 Titel geholt. In den 60 Jahren, seitdem es einen Draft gibt, haben die Yankees 7 Titel geholt. So, was will die NBA? Was will der Average Fan? Dass ein Team 20 Titel holt aus einer 40-Jahre-Serie? Oder dass es eine Ausgeglichenheit ist. Also, wie gesagt, mich ist jetzt deine Meinung, wir müssen auch nicht allzu sehr reingehen, aber ich finde es einfach lächerlich, was da gerade abgeht in den sozialen Medien, auf The Athletic, wo auf einmal renommierte Leute sowas schreiben. Jeder kann seine eigene Meinung haben, aber das sind schon sehr verrückte Aussagen, die ich hier gerade aktuell lese.
Lass uns vielleicht wirklich dann eine Folge drüber machen. Da sind wir zwar ein bisschen late to the party, aber das ist ja auch irgendwo ein zeitloses Thema oder spätestens dann in der Offseason oder so. Weil ich bin jetzt niemand von diesen Extremisten, die sagen, Draft sofort abschaffen, weil ich das Konzept des Drafts eigentlich auch ziemlich geil finde. Aber ich bin schon relativ weit auf der anderen Seite des Spektrums zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil ich das tatsächlich, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was, ja, wobei die Wizards muss man jetzt wahrscheinlich dann doch mit reinnehmen durch die Trae Young und Anthony Davis Geschichten. Okay, bei Trae Young wissen wir ja jetzt noch nicht. Anthony Davis wurde jetzt bekannt gegeben, dass er vermutlich den Rest der Saison nicht mehr spielen wird. Also, dass du dir gute Spieler ertradest und die dann aber eventuell einfach gar nicht mehr aufs Feld schickst, das finde ich wahnsinnig grenzwertig. Das, was die Wizards bislang gemacht hatten diese Saison, dass du halt einfach ein scheiß Team hast. Oder das, was die Nets machen. Also das ist ja dann auch nochmal was anderes. Also du baust dir dieses Team zusammen, sicherlich auch mit dem Hintergedanken, schlecht sein zu wollen. Das kann man dann auch kritisieren. Aber wenn jetzt die Brooklyn Nets sich morgen hinstellen würden und sagen würden, hey Leute, egal, Tanking wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt so viel wie möglich gewinnen. Dann gewinnen die ja jetzt auch nicht deutlich mehr als das, was sie jetzt tun. Ich glaube, das, was die Jazz gemacht haben, ist jetzt halt nochmal eine neue Eskalationsstufe in diesem ganzen Konstrukt gewesen. Und das ist schon unterirdisch. Also, dass du führst, dass du eigentlich ein ganz gutes Team bist und dass du dann deine 3-4 besten Spieler im vierten Viertel einfach rausziehst. Das nagt sehr an meinem Verständnis von, worum es geht im Sport und was der Kern von dem allen, was wir hier machen und covern und sagen werden soll. Und ich glaube halt vor allem, dass Wizards-Fans, Jazz-Fans, ich gebe dir recht, wahrscheinlich finden Wizards-Fans das tatsächlich geiler als diese Jahre im Mittelmaß. Aber überleg mal, du bist ein Utah Jazz Fan oder du bist irgendwie vielleicht ein 12-jähriger Utah Jazz Fan, der das Konzept Tanking vielleicht jetzt noch nicht so richtig verinnerlicht hat und du bist da zum ersten Mal in deinem Leben in dieser Halle und dein Team besiegt gerade die Magic und es ist alles geil und dann im vierten Viertel spielen deine Lieblingsspieler nicht mehr und die verlieren das Spiel. Ich finde, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber das finde ich schon ein großes Problem, dass man angehen sollte. Ich gebe dir recht, es wird mir auch ein bisschen zu heiß gekocht jetzt an vielerlei Stelle. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Lösung wäre, den Draft abzuschaffen, wobei ich mir sogar noch eher vorstellen könnte als du anscheinend, dass das funktioniert. Also ich glaube eben nicht, dass es dann Jahr für Jahr so wäre, dass die Lakers und Knicks und Bulls die besten Spieler bekommen. Da müsstest du halt ein System entwickeln, gerade in diesem Zeitalter der Second Apron, die ja viele Teams versuchen zu verhindern. Dann musst du halt die Rookie-Scale-Contracts irgendwie anheben, dass dann der First Pick, keine Ahnung, 20 Millionen verdient oder so. Und dann wird's schon nicht so easy für die Lakers, diesen Dude sich reinzuholen. Außer du sagst, wir gehen voll in die Second Apron, dann hast du da wieder Probleme. Oder du sagst, okay, wir wollen jetzt nicht contenten dieses Jahr, sondern es ist uns wichtiger, Cooper Flagg an die Seite von Luka Doncic. Okay, ne, funktioniert so genau jetzt nicht das Beispiel, aber ihr wisst, was ich sagen will. Cooper Flagg an die Seite von Luka Doncic zu stellen und dafür dann dafür keine Mid-Level zu haben oder dafür unseren wertvollen Rollenspieler X abgeben zu müssen. Und dann haben wir halt vielleicht nichts mit dem Titel zu tun, aber hoffen drauf, dass sich Luka und Cooper so entwickeln. Ich glaube, da gäbe es schon, und es würde halt Teams belohnen dafür. Natürlich wäre der Instinkt zu sagen, ja gut, welcher Rookie will denn dann bitte nach Utah oder nach Memphis? Wenn aber Utah oder Memphis in den letzten 5 Jahren gute Arbeit geleistet haben und wirklich verkaufen können, hey, Cooper Flagg, wir bauen hier was auf, guck mal, wir haben uns so und so verbessert, wir haben den und den schon im Kader. Ich glaube wirklich. Und wenn dann dazu kommt, dass die Jazz können ihm 20 Millionen bieten und die Lakers können ihm nur 8 Millionen bieten.
Okay, und was macht Nike?
Ich glaube halt auch, also ich glaube, ein Cooper Flagg oder ein Victor Wembanyama, die bekommen einen Nike-Vertrag, egal in welcher Stadt sie sind. Die absoluten Top-Rookies. Ich verstehe, was du meinst, ich stimme dir auch zu. Aber ich sehe eine Welt, in der das funktionieren kann. Aber trotzdem, du hättest sicherlich spätestens alle paar Jahre, hättest du eine solche Situation, dass dann die 17er Warriors plötzlich den dritten Pick de facto haben. Oder dass die Lakers innerhalb von 5 Jahren sich irgendwie 2 Top-Prospects reinholen können. Natürlich gäbe es das. Ja, lass uns da vielleicht echt mal eine eigene Folge zu machen, wenn wir da anscheinend ein bisschen andere Standpunkte vertreten.
Ja, ich bin, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da so weit anscheinend auseinander sind.
Ich finde, es ist ein großes Problem, dass du, also das, was Jutta gemacht hat, das hat mich wirklich aktiv gestört.
Also für wen? Wenn du jetzt mal den 12-jährigen Fan ausklammerst, wen hat das jetzt actually gestört? Außer die Leute, die gewettet haben, ohne das vorher zu wissen. Denkst du, irgendein Utah-Fan, der das Bigger Picture versteht, hat damit ein Problem gehabt? Ich glaube nicht.
Und es ist
ein wahnsinnig extremes Beispiel in einer extremen Saison mit einer extrem krassen Draftklasse. Und ich kann dir mehr oder weniger garantieren, dass 99% der Jazz-Fans das gut fänden, weil es die Chance erhöht auf einen dieser Top-Guys. Und Utah hatte noch nie einen dieser Dudes. Nie. In ihrer langen, langen Geschichte. So einen dieser potenziell wirklich alles überstrahlenden mega, mega, mega Stars. Und jetzt hat man die Chance auf einen dieser Spieler. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen dieser Fans gestört hat, dass man dieses Spiel verloren hat. Und ich frage mich wirklich, wen es stört. Mich hat es auch nicht gestört.
Ja, aber ich glaube, dieser 12-jährige Utah-Fan, das ist ein pathetisches Beispiel. Aber das ist doch irgendwo die Essenz von Sport. Also fairer Wettkampf. Man möchte der Beste sein, man möchte dein Gegenüber schlagen, man möchte so gut sein wie möglich. Und ja, das ist ein Weg, langfristig so gut zu sein wie möglich. Aber dass du auf dem Feld stehst als Jaren Jackson Jr. oder als Lauri Markkanen und eigentlich weißt, wir wollen dieses Spiel hier gerade verlieren, das geht irgendwo gegen diese romantische Idee, die Sport eigentlich sein sollte in meinen Augen und weswegen wir uns alle in unserer Kindheit in Sport verliebt haben, egal welchen Sport. Und ich glaube, es ist ein Problem, dass du in der NBA oder generell im amerikanischen Sportsystem, in der NFL hast du das weniger, weil die Roster riesig sind, weil Draftpicks, außer du hast dann Jahr für Jahr irgendwie den neuen Top-Quarterback, aber ansonsten kannst du ja mit einem einzelnen Draftpick einfach nicht so viel ausrichten wie im Basketball. Gleiches gilt im Eishockey. Baseball kenne ich mich zu wenig aus, aber ich könnte mir vorstellen, es ist ähnlich. Du hast es nur in diesem amerikanischen Sportsystem und in den anderen Ligen fällt es nicht so schwer ins Gewicht. Es gibt keinerlei Bestrafung dafür, scheiße zu sein. Und das ist ein Problem in meinen Augen. In der Bundesliga, wenn du scheiße bist, steigst du ab und dann kriegst du weniger Sponsoren und dann musst du Spieler ziehen lassen und dann musst du im schlimmsten Fall, Klammer auf, Schalke 04, Klammer zu, hast du einen richtig harten Grind vor dir, irgendwie wieder an dieses Top-Level zu kommen. Oder wenn du Vierter bist und dann in der Bundesliga die zweite Saisonhälfte aus irgendeinem Grund sagen würdest, hey, wir wollen jetzt nicht mehr gewinnen, dann spielst du halt nicht in der Europa League und dann gehen dir diverse Millionen durch die Lappen. Mhm. In der NBA hast du keinerlei Nachteil davon, kurzfristig schlecht zu sein.
Dafür hast du in der Bundesliga basically keinerlei Chance, Meister zu werden in den nächsten 50 Jahren.
Ja, aber das liegt ja... Also das hast du ja in anderen europäischen Ligen nicht. Das hast du in Frankreich, selbst da PSG aktuell nicht Tabellenführer. Aber das hast du in Deutschland ja hauptsächlich wegen der 50-plus-1-Regel. In England funktioniert's ja. Klar, da sind's dann auch tendenziell dieselben 4, 5, 6 Teams zumindest, die oben mitspielen. Aber selbst so eine Ära wie City ging ja dann wieder nach 5 Jahren zu Ende. In Italien haben wir jetzt, glaube ich, 5 Jahre in Folge oder so unterschiedliche Meister. Oder 6. In Spanien hast du auch 2, 3... Natürlich ist es ein... Auch kein perfektes System.
Da hast du auch die gleichen Teams, die das unter sich ausbauen. In der Premier League ja auch. Das sind dann zwar ein kleines bisschen mehr Teams, aber das ist ja gerade das, was du nicht möchtest. Dass es Jahr für Jahr die gleiche kleine Gruppe ist, die das unter sich ausmacht.
Aber ich glaube, in der NBA wäre es geschickter umzusetzen. Du kannst halt ich bin ein großer Freund davon, im Fußball Salary Cap zum Beispiel einzuführen. Aber das kannst du halt nicht machen, weil du verschiedene Länder hast und verschiedene Ligen.
Ja.
In der NBA würde es aber gehen, weil du eine einzige Liga und ein einziges... Also ich glaube, es gibt Wege. Es gibt keine Lösung für Tanking, solange dein Record in irgendeiner Form gebunden ist an deine Draft-Orts. Dann wird es keine Lösung geben. Es gab ja auch Lösungen, die rumgeschwirrt sind von wegen, hey, Lottery-Reihenfolge bis zum 1. März, da zählt der Record. Und danach kriegst du dann Bonus, wenn du gewinnst. Dann hast du halt Teams, die in der ersten Saisonhälfte geisteskrank tanken und dann in der zweiten Hälfte plötzlich gut sind. Es wird keine Lösung geben, solange die Draft Lottery Odds in irgendeiner Form an den Record gebunden sind. Es gibt Ideen,
dass... so keine perfekte Welt. Muss halt dann überlegen.
Natürlich. Es gibt Ideen, dass du dann so ein... Das nennt sich Wheel, dass du dann quasi 30 Jahre im Voraus bereits weißt, wer wann pickt. Und dass es dann in einem Algorithmus festgelegt ist, ein Team kann nicht 2 Jahre in Folge Top 4 picken oder ein Team kann innerhalb von 5 Jahren nicht 3-mal Top 10 picken oder so. Und dann steht die Draft-Reihenfolge Jahr für Jahr quasi zufallsgeneriert fest. Fände ich sehr interessant, aber dann hast du halt auch die Option, dass wenn die Lakers wissen, hey, wir haben 2030, kriegen wir den zweiten Pick, dann bereiten wir uns da entsprechend drauf vor und dann hast du auch wieder dieses Big-Market-Problem. Ja, jetzt haben wir doch ganz schön lange drüber diskutiert, aber wir schreiben uns das mal auf im Hinterkopf und dann reden wir da, glaube ich, mal ausführlicher drüber. Fände ich sehr interessant.
Lass uns das gerne machen. Dann reden wir über das, worüber wir auch eigentlich mehr reden sollten, und zwar über die guten Teams. Kleines Contender-Update, Contender-Ranking macht sich gerade zum einen gut, weil All-Star-Break ist und das immer so ein Punkt ist, der jetzt natürlich nicht in der Mitte der Saison liegt, aber schon irgendwie so ein Cut-Off-Point dann ist. Pre-All-Star-Break, Post-All-Star-Break wird ja häufig auch genutzt dann bei Stats und Splits und allen möglichen. Passt aber auch, weil viele Teams jetzt in Richtung 60 Spiele gehen. Es gibt eine sehr bekannte Regel von jemandem, der ja ein bisschen Ahnung von der Materie auch zu haben scheint. Phil Jackson, jemand, der sehr, sehr häufig NBA Champion wurde, vor allem als Head Coach. Und Phil Jackson hat mal gesagt, dass man nur dann ein echter NBA Championship Contender sein kann, wenn du deinen 40. Sieg holst, bevor du deine 20. Niederlage kassiert hast. Seit 1979-80 gab es erst 4 NBA Champions, die dieser Regel widersprechen, die also ihre 20. Niederlage kassiert haben, bevor sie ihren 40. Sieg einfahren konnten. Und das sind die 1994-95er Houston Rockets, die 2003 Vierer Detroit Pistons, 2005 Sechser Miami Heat und 2020 21. Milwaukee Bucks. Ausnahmen bestätigen die Regel, das sind alles besondere Beispiele. Die Teams hatten beispielsweise mit Verletzungen zu kämpfen, hätten am Beispiel der Milwaukee Bucks eventuell auch gar nicht unbedingt Meister werden dürfen, haben da sehr stark profitiert davon, dass in dem Fall die Brooklyn Nets, das eigentlich beste Team der NBA, worüber wir uns ja einig sind, da dann mit Verletzungen zu kämpfen hat. Auch die 2021er Lakers waren in meinen Augen, ohne Fanbrille aufzuhaben, jetzt besser als die 2021er Milwaukee Bucks. Und auch die hatten mit Verletzungen zu kämpfen.
Und gerade Detroit 2004 und dieses Rockets-Team. Ich glaube, das war das Rockets-Team, die waren irgendwie Sixth Seed und sind dann Meister geworden oder so. Mhm. Oder Eighth Seed sogar. Das sind ja zwei der überraschendsten Titel in der jüngeren NBA-Geschichte. Also das würde ja dann auch diese Regel so ein bisschen bestätigen.
Genau, das heißt also eine 91-prozentige, wahrscheinlich, also 91-prozentige, weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, diese Regel traf in 91% der Fälle seit 1979-80 zu, wie gesagt, nur vier Ausnahmen. Wenn wir jetzt auf die aktuelle NBA schauen, vielleicht im Westen starten, die Oklahoma City Thunder stehen bei 42-14. Das heißt, sie haben das Kriterium erfüllt. Die San Antonio Spurs stehen bei 38-16. Das heißt, sie müssen jetzt zwei Spiele gewinnen, bevor sie vier verlieren. Das sieht aktuell wahrscheinlich aus. Die Spurs haben eine Six-Game-Winning-Streak. Alle sind fit soweit. Es würde mich schocken, wenn man jetzt vier der nächsten sechs verliert. Die Denver Nuggets stehen bei 35-20. Das heißt, laut Phil Jackson sind sie kein legitimate Contender. Die Houston Rockets stehen bei 33-20 und alle Teams dahinter haben das natürlich auch nicht erreicht. Die Detroit Pistons im Osten stehen bei 40-13, also glatt 40 Siege vor ihrer 14. Niederlage, jetzt 3 in Serie gewonnen. Also sie lassen sich da auf jeden Fall mit reinzählen. Die Boston Celtics auf Platz 2 stehen bei 35-19, müssten also ihre nächsten 5 Spiele allesamt gewinnen. Nicht unmöglich, aber zumindest mal eher unwahrscheinlich als wahrscheinlich. Und danach sind alle weiteren Teams raus. Die New York Knicks stehen bei 35-20 aktuell, die Cavs bei 34-21, trotz 10 Siegen aus ihren letzten 11. Das heißt, 3 Teams haben das mit Sicherheit erreicht und eine theoretische Chance besteht zumindest noch bei den Boston Celtics. Wir haben heute mal jeder eine Top 5 mitgebracht, vielleicht vorher noch ein paar Honorable Mentions und ich bin sehr gespannt, ob wir da ähnlich weit auseinander sind, wie jetzt hier gerade bei der Tanking-Diskussion.
Das glaube ich nicht. Ich würde vorschlagen, oben anzufangen, weil ich glaube, oben sind die Geschichten schneller erzählt. Oder möchtest du unten
anfangen? Sehr gerne. Nein, lass uns das gerne so machen.
Okay, ich denke, wenig überraschend und das ist dann auch eines der Teams, das diese Regel erfüllt, wie du gerade gesagt hast, trotz größeren Fragezeichen, trotz dieser 3 Niederlagen gegen die Spurs-Geschichte, trotz einigen Wacklern in letzter Zeit, auch gerade in Abwesenheit von Shai Gilgeous-Alexander, der hoffentlich jetzt nach dem All-Star-Break wieder zur Verfügung stehen wird. Die Oklahoma City Thunder, die müssen hier weiterhin with a bullet, wie der Amerikaner sagt, das erste Team sein. Und das würde mich schockieren, wenn du hier anderer Meinung bist.
Auf jeden Fall. OKC, ich durfte sie in der Saison bereits zweimal live sehen. Beide diese Games haben sie auch problemlos für sich entschieden. Wir hatten sie alle an 1 vor der Saison. Wir sollten sie auch zum jetzigen Zeitpunkt auf Platz 1 haben. Nur 5 ihrer letzten 10 gewonnen. Aktuell auch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Generell in dieser Saison viel mit Verletzungen zu kämpfen. Am Anfang war mal so dieses 74 Siege, 8 Niederlagen Thema, ob man eventuell den Warriors-Rekord brechen kann. Das hat sich dann relativ schnell erübrigt, aber sie sind nach wie vor über allen Zweifel erhaben. Ich habe jetzt neulich irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege, dass sie erst das dritte Team in NBA History sind, die es in 2 consecutive years schaffen oder zumindest auf Kurs sind, ihre Gegner mit mehr als 10 Punkten entweder pro Spiel oder pro 100 Possessions, auf jeden Fall mit vielen Punkten zu outscoren. Die Bulls damals, 96, 97 war das dann in den beiden Jahren, die Warriors natürlich in 2016 und dann 2017. Und jetzt die Thunder, letzte Saison. Und diese, das heißt, die spielen wieder ziemlich fantastisch, auch in dieser Saison. SGA nochmal einen Sprung gemacht. Hartenstein, gestern kam ein YouTube-Video, unersetzlich für dieses Team. Sie werden sicherlich ihre volle Kapelle irgendwo brauchen, um die Teams zu schlagen, über die wir jetzt gleich reden werden. Also ohne J-Dub und vielleicht noch 2-3 weiteren wichtigen Rotationsspielern könnte das auch schon eng werden in den Playoffs. Gerade bei Jalen Williams mache ich mir da langsam ein bisschen Sorgen. der wirklich jetzt konstant die Saison fit sein kann, ob man sich da hundertprozentig auf ihn verlassen kann. Und selbst wenn er fit ist, sieht er auch nicht so gut aus wie jetzt im letzten Jahr. Aber das hat jetzt ja alles nicht gereicht, um OKC von diesem ersten Platz wegzunehmen. Sie sind das beste Team, sie haben die beste Defense, sie haben einen der besten Spieler der Welt, sie haben die Erfahrung, sie haben das Coaching, sie haben die Teamchemie, sie haben die Home Crowd. Dieses Team ist nach wie vor das Beste der NBA.
Ja, zu 100%. Net Rating plus 12,2 weiterhin. Ich glaube, man müsste das mal machen. Das mache ich vielleicht in der Offseason mal, sich irgendwie rausschreiben und das parat haben. Die besten Net Ratings der letzten 20 Jahre oder sowas, damit man, also das ist immer noch historisch. Ich kann es jetzt nicht genau einordnen, weil ich nicht diese gesamte Clean in the Glass Databank jetzt durchgehen will. Die Defense ist immer noch historisch. Sie haben, wie wir gesagt haben, 42 Siege geholt. Sie sind sogar das Team, das ihr Net Rating am drittschlimmsten, wenn man so sagen möchte, underperformed. Also sie hätten eigentlich gut und gerne bereits 4 Siege mehr holen können mit diesem Net Rating. Auch wenn das, alles was du gerade gesagt hast, will ich jetzt nicht nachplappern, ich unterschreibe das. Auch wenn es wahrscheinlich mehr, das ist irgendwie ironisch, so diese Thunder-Reise, die wir durchgemacht haben. Am Anfang der Saison waren sich, glaube ich, alle bewusst, das ist der Top-Favorit. Dann haben sie diesen absurden Saisonstart hingelegt und dann war allen bewusst, okay, das ist nicht nur der Top-Favorit, da ist wahrscheinlich sogar dieses OKC versus the Field, neigt man jetzt vielleicht sogar dazu, OKC zu nehmen, was man eigentlich nicht macht, außer es gibt halt ganz krasse Teams, die über allem schweben. Und jetzt in den letzten Wochen ist das nicht nur abgekühlt, sondern vielleicht sogar auf einem Level, wo man pessimistischer ist als noch vor der Saison, was ja Quatsch ist eigentlich, weil sie ja, wie gesagt, Net Rating, Underperformance, Net Rating, Defense, Offense ist auch Top 5. Sie sind ja immer noch im Großen und Ganzen sehr historisch unterwegs. Aber irgendwie lässt man sich da vom Recency Bias, glaube ich, ein bisschen runterziehen. Ja, absolut, gar keine Frage. Platz 1 hier in diesem Ranking. Die Oklahoma City Thunder weiterhin das Team to beat. Und an meinem zweiten Platz, wir haben es vorhin vor der Aufnahme im Off gesagt, ich habe mir leider meinen Top 5 Contender Power Ranking von vor der Saison. Haben wir da zufällig einen Insta-Post dazu gemacht oder so? Ich habe mir das nämlich leider nicht notiert und hatte jetzt nicht mehr die Zeit, da die ganze Folge nochmal durchzuhören. Aber ich meine mich zu erinnern und ich bin mir sehr sicher, dass ich das Team, was ich jetzt an Platz 2 habe, auch vor der Saison schon an Platz 2 hatte. Und das sind vermutlich auch ähnlich wie bei dir die Denver Nuggets.
Ja, ironischerweise eines der Teams, das dann laut Phil Jackson kein legitimate Contender sind, aber auch hier ist der Kontext sehr, sehr wichtig. Nikola Jokic 16 Spiele verpasst, Aaron Gordon 31 Spiele verpasst und das werden noch mehr. Christian Brown 36 verpasst, Cam Johnson 24, Valanciunas 12, Peyton Watson, der gerade ein Breakout-Jahr hat, verpasst mindestens einen Monat. Das sind über 100 Spiele verpasst von sehr, sehr wichtigen Rotationsspielern und teilweise auch Stars und teilweise den besten Spieler auf dem Planeten. Kontext ist hier also sehr, sehr entscheidend und dass die Nuggets trotzdem noch so gut sind, auch in Jokics Abwesenheit, vor allem dank Jamal Murray, dank der guten Rollenspieler, dank ihrem Coaching und dem System, was man dort hat, lässt mich eher sogar optimistischer machen, dass man richtig gut ist. Also wenn Denver irgendwann die volle Kapelle zur Verfügung hat, mit Joker, mit dem besten Jamal Murray seiner Karriere, mit dem besten Aaron Gordon seiner Karriere, mit einem Peyton Watson, der ein Breakout-Jahr hat, mit Cam Johnson, der bis dahin hoffentlich so ein bisschen seine Form und Rolle gefunden hat, dann ist das Team, was es den Oklahoma City Thunder, denke ich, sehr, sehr schwer machen kann. Kontext ist hier wichtig. Die Nuggets, denke ich, hätten ein paar Siege mehr geholt, wenn Jokic ein paar Spiele mehr gemacht hätte und wenn sie jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig geplagt gewesen wären von Verletzungen, dann würde man hier auch auf Kurs sein oder hätte es sogar schon erreicht, diese 40er-Marke zu knacken. Wir haben sie in Milwaukee gesehen auf unserem Community-Trip und da hat Joker nicht gespielt, da hat Murray nicht gespielt, da hat Gordon nicht gespielt. Ich glaube, Watson hat auch nicht gespielt, Cam Johnson hat auch nicht gespielt. Also das ist so ein bisschen die Story ihrer bisherigen Saison. Sie sind nach wie vor ein fantastisches Team, was nicht unterschätzt werden sollte. Und ich denke, hier kann man dann auch mal eine Ausnahme machen bei dieser Regel.
Ja, würde ich zustimmen. Und das Gleiche mache ich mit meinem Platz 3 nicht tatsächlich. Ich habe schon kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich die Nuggets hier von Platz 2 runterschieb und stattdessen das Team auf 2 nehme, was ich auf 3 habe, weil es inzwischen schon eine ziemlich krasse Überhand nimmt. Also wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Zweitrundenserie oder in den Conference Finals eine fitte Nuggets-Rotation sehen?
Ja, definiere halt fit. Wenn Joker am Start ist und Gordon, ja, das gerade sind jetzt zwei Gordon. Ihrer verletzten Spieler.
Ja,
und selbst gerade ohne bei Gordon.
Ja, selbst, ja. Ja, ich habe sie ja letztendlich auch auf zwei, aber ich habe mit dem Gedanken gespielt, weil ich, wenn diese Nuggets nicht bei 100% sind, dann sehe ich nicht, wie sie die Thunder schlagen in der Serie. Was auch sich wie Quatsch anhört, weil sie die Thunder letztes Jahr fast geschlagen hätten in der Serie, obwohl sie nicht bei 100% waren. Aber ja, okay, ich habe sie auch auf zwei, wie gesagt. Wen hast du auf Platz drei?
Wen hast du auf drei? Du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wen hast du auf drei?
Ich habe das andere Team, das diese Regel bereits jetzt erfüllt, neben den Oklahoma City Thunder. Ich habe die Detroit Pistons auf Platz drei geschoben.
Die habe ich auf Platz, wo habe ich sie? Auf Platz 5 sogar nur.
Okay. Also hast du auch ein anderes Ost-Team vor ihnen?
Ja.
Interessant.
Auf Platz 4 ist mein anderes Ost-Team.
Ja, bei mir, also das ist vielleicht ein Hot-Take. Meine Plätze 3, 4, 5 sind alles Ost-Teams.
Du hast San Antonio nicht mit dabei.
Ich habe San Antonio nicht mit dabei. Was
die habe ich hier auf 3.
Ja, okay, das liegt bei mir aber am Conference-Kontext. Die Spurs sind ein besseres Team als die Plätze 3, 4, 5. Ich denke, ich traue dem Braten noch immer nicht so 100%, aber ich denke, inzwischen sind wir an dem Punkt, wo wir einfach sagen müssen, okay, wenn Victor Wembanyama auf dem Feld steht und wenn der Rest einigermaßen performt, dann ist das ein verdammt, verdammt gutes Team. Und deswegen sind sie ja auch das Team, was es wahrscheinlich als drittes schaffen wird, diese 40-20-Regel einzulösen, weil sie einfach nur noch zwei Spiele gewinnen müssen, bevor sie vier verlieren. Das sollte zu schaffen sein. Aber ich glaube, deswegen sind meine Plätze 3, 4, 5 Ost-Teams. Ich habe mich hier quasi nicht gefragt, vielleicht haben wir ein bisschen anderen Ansatz gehabt. Ich habe mich hier nicht gefragt, welches sind die besten Teams, sondern ich habe wirklich Titelchancen.
Ja, fair.
Für mich sind die Titelchancen der Spurs, weil sie vermutlich an Denver und OKC vorbei müssen oder weil sie wahrscheinlich mindestens an einem von Denver oder OKC vorbei müssen, sind für mich die Chancen quasi automatisch per Default. Da können sie nichts dafür, aber sie sind quasi niedriger als diese drei Ost-Teams, wo ich bei allen drei einen sehr, sehr guten Case sehe, dass sie in die Finals kommen. Und bei den Spurs sehe ich halt leider keinen allzu guten Case, dass sie in die Finals kommen. Das ist dann so ein Conference-Ding.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das war auch mein Gedankengang. Ich habe mich trotzdem für San Antonio entschieden, weil ich durchaus ein Szenario sehe, in dem sie OKC einfach in der zweiten Runde schlagen. Sie haben OKC in 3 der 4 Spiele geschlagen. Wemby kann der beste Spieler in dieser Serie sein, wenn er bei 100% ist. Und wenn sie OKC schlagen können, können sie auch Denver schlagen. Und wenn einer Denver schlagen kann, dann das Team, was Victor Wembanyama hat, als Anker einer Defense, die gegen Nikola Jokic bestehen muss. Die Spurs sind fantastisch eingespielt. Ich durfte sie sehen in L.A., ich durfte die Wemby-Show von ganz nah dran genießen. Der Dude ist absolut legit, übertrifft alle Erwartungen in dieser Saison. Bisher Fox hat sich da eingefügt, Castle hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht, Harper schlägt ein. Man hat jetzt Jeremy Sohan abgegeben, was, denke ich, auch der richtige Schritt war und gut ist für ihre Titelchancen. Ich glaube, die Spurs sind ein besseres Team als die New York Knicks, die ich auf 4 habe, und die Pistons, die ich auf 5 habe. Cavaliers, die ich auf 6 habe. Das wären die 3 Teams, die du dann vor ihnen hast. Ich glaube, sie sind besser und...
Nee, tatsächlich nicht. Aber da kommen wir gleich zu.
Okay. Puh, hast du die Celtics drin, oder wie?
Aha.
Aber, long story short, es hat jetzt hier nicht gereicht, sie so sehr dafür abzustrafen, dass sie in einer Conference mit OKC und Denver sind, weil ich einem fitten Spurs-Team zutraue, beide Teams zu schlagen. Also bei Denver Gordon und Johnson und Watson meinetwegen fehlt oder Brown, sehe ich absolut, wie San Antonio die schlagen soll. Und wenn OKC nicht J-Dub zur Verfügung hat, dann sehe ich auch absolut, wie die Spurs die schlagen können. Das heißt, San Antonio habe ich hier auf 3. Hauchdünn, würde aber jetzt überhaupt nicht dagegen argumentieren, wenn man sie hier komplett aus der Top 5 rausnimmt oder teilweise selbst sagt, dass Minnesota oder die Lakers bessere Chancen haben als San Antonio oder die Rockets meinetwegen auch, würde ich jetzt nicht wahnsinnig dagegen argumentieren, aber ja, sie übertreffen all meine Erwartungen und die sind schon wirklich, wirklich gut und sollten nicht unterschätzt werden.
Ja, das war auch so ein Gedanke von mir. Also das sieht jetzt vielleicht ein bisschen extrem aus, dass du sie hier auf 3 hast und ich gar nicht in den Top 5 drin, aber wie du sagst, das ist erstens ein Conference-Ding und zweitens, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Spurs Stand heute das drittbeste Team der NBA sind. man kann vielleicht einen kleinen Case mit den Pistons. Ich bin wirklich inzwischen, ich komme gleich dazu, ich mache gleich den Case für die Pistons. Ich bin, wenn nicht ganz an Bord, dann zumindest Koffer sind schon mal verstaut und ich laufe gerade die Treppe hoch zum Flugzeug. Also ich bin echt nah dran, all in zu sein bei den Pistons inzwischen. Jetzt habe ich meinen Faden verloren wegen dieser wunderschönen Flugzeugmetapher. Ach so, das war auch so ein Gedanke von mir. Für mich sind die Thunder und die Nuggets sehr deutlicher Favorit in möglichen Serien gegen Houston, gegen die Wolves und gegen LA. Und gegen wer auch immer aus dem Play-In rauskommt, Phoenix, Golden State, Portland, whatever, sowieso. Das kann ich bei den Spurs nicht behaupten. Also für mich, wenn jetzt die Spurs auf die Rockets treffen oder auf die Wolves, Lakers nochmal ein kleines Stüfchen drunter, aber selbst bei den Lakers, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich die Spurs tippen würde in einer solchen Serie, Stand jetzt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mir denke, selbst in dieser West-Hack-Ordnung ist ihr Standing noch nicht zementiert aktuell. Mhm. Soll ich dann mal zu den Pistons kommen?
Weil das, sehr gerne.
Das ist dann ja auch eine interessante, also wenn du die Knicks vor den Pistons hast, dann bist du ja folgerichtig der Meinung, dass die Knicks eventuell in einem direkten Duell oder auch allgemein gesprochen eine bessere Chance haben, in die Finals zu kommen als Detroit.
Genau, in einer Playoff-Serie würde ich den New York Knicks mehr vertrauen als den Detroit Pistons.
Okay, verstehe ich, absolut. Ich habe die Pistons auf 3 und die Knicks auf 4, also sind für mich ganz eindeutig die beiden Top-Favoriten im Osten. Ich habe mich letztendlich für die Pistons entschieden. Erstens, weil, wie gesagt, sie erfüllen jetzt diese Regel. Sie stehen bei 40 und 13, also viel Argumentationsspielraum haben sie halt einfach pulverisiert durch extrem starke Leistungen. Sie haben das zweitbeste Netrating der NBA mit plus 8,6, was deutlich besser ist als das von den Knicks, die auf 5 stehen, sogar noch hinter Boston, zu denen ich dann gleich noch komme. Aber bei mir kam es am Ende drauf, wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, dass die beiden aufeinandertreffen. Ich glaube, das wird eine geile Serie. Ich könnte mir vorstellen, egal wer gewinnt, das geht über 6 oder 7. Das wird ein absoluter Krieg. Ich hätte extrem Bock drauf. Also ich wünsche mir sehr, dass wir Conference Finals, Detroit gegen New York und auf der anderen Seite OKC gegen Denver sehen. Das wäre absolut geil. Von mir aus auch OKC gegen San Antonio, habe ich auch kein Problem damit. Ich vertraue der Pistons Defense mehr, als ich der Knicks Offense vertraue. Beide Teams haben auf der jeweils anderen Seite des Feldes, die Pistons haben bislang die 9th beste Offense der NBA. Ich rechne damit, dass die Pistons Offense, und das haben wir letztes Jahr gesehen, obwohl Cade keine schlechte Serie gespielt hatte, die Pistons Offense kann und wird höchstwahrscheinlich in einem Playoff-Setting ins Straucheln geraten. Da sind einfach noch zu viele offensive Fragezeichen, würde ich argumentieren. Auf der anderen Seite, die Knicks Defense wird ins Straucheln geraten. Auch da, sie stehen nicht schlecht da. Platz 12 aktuell, also überdurchschnittliche Defense. Das sah am Anfang der Saison noch ganz anders aus. Trotzdem, sobald du Towns und Brunson auf dem Feld hast, bist du angreifbar defensiv in einer Playoff-Serie gegen einen halbwegs kompetenten Gegner. Und dann kommt's für mich drauf an. Die Offense der Knicks ist nuklear. Platz 3 bislang in der NBA, über 120er Offensiv-Rating. Da mache ich mir wenig Sorgen, dass sich das einigermaßen übertragen lässt in die Playoffs. Die Pistons Defense, Platz 2 hinter den Thunder. Und das hat sich in den letzten Wochen so ein bisschen eingeschlichen. Die Pistons Defense ist näher dran an den Thunder als Platz 3, das ist San Antonio aktuell und dann der Rest logischerweise, dran ist an ihnen. Also diese Pistons Defense ist näher dran an diesem historischen OKC Defense Level, was nicht mehr ganz so historisch ist, aber gut, als am Rest des Feldes. Ich vertraue der Pistons Defense ein Stück mehr New York zu stoppen, als dass ich New York vertraue, diese super Pistons Defense vor Probleme zu stellen, die sie nicht lösen kann. Das war jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, aber ich glaube, du hast verstanden, was ich damit sagen möchte. Und deswegen war es für mich eine kleine, klitzekleine Tendenz. Detroit auf 3 und New York auf 4.
Kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Lässt sich auch nicht viel dagegen argumentieren. Ich kann ja einfach kurz erklären, warum ich die Knicks hauchdünn vor den Pistons sehe, auch wenn das eine sehr, sehr schwere Entscheidung war. Ich glaube, dass den Pistons bei allem Respekt, gerade in Sachen On-Ball-Creation, was fehlt, abgesehen von Cade Cunningham. Ich glaube, dass sie Probleme haben werden in den Minuten ohne ihn. Ich glaube auch, dass Cunningham wie letzte Saison Probleme haben wird, wenn eine Defense alles auf ihn konzentriert. Und ich denke, dass Defenses das nach wie vor machen können, weil die Pistons um ihn herum offensiv nicht gut genug aufgestellt sind. Und wenn du auf der anderen Seite auf die Knicks schaust, du hast Defender, die du stellen kannst an Cunningham in 1 gegen 1 Matchups wie Ananobi, wie Bridges. Und vor allem hast du halt Creation am Offensiven. Du hast jemanden wie Jalen Brunson, du hast jemanden wie Karl-Anthony Towns. Bridges kann dir ein bisschen kreieren. Ananobi kann dir ein bisschen kreieren. Das verteilt sich auf mehrere Schultern. Ich glaube, dass Mike Brown ein besserer Playoff-Coach ist. Jemand, der im Vergleich zu Thibodeau das noch so ein bisschen elevaten kann. Das wird mit ziemlicher Sicherheit in meinen Augen, wenn es denn so kommt, eine super spannende und super enge Serie, wo offensive Feuerkraft gegen defensive Power ankommt und was viel in der Crunch-Time entschieden wird und durch einzelne Superstar-Performances und heiße Shooting-Nächte, Stichwort Miss or Make League. Aber mein Bauchgefühl geht hier einfach ein kleines bisschen mehr mit den New York Knicks. Kann aber, wie gesagt, auch absolut nachvollziehen, warum du Detroit vor ihnen hast. Boston würde mich die Argumentation sehr interessieren, gerade im Vergleich zu den Cleveland Cavaliers, die 10 ihrer letzten 11 gewonnen haben und mit Harden ja eine ganz gute Verstärkung reingeholt haben.
Ich glaube einfach, dass die Celtics erstens, ich habe es vorher mal kurz angerissen, drittbestes Netrating der NBA hinter OKC und Detroit. Sie underperformen dieses Netrating bislang, deswegen nur in Anführungszeichen 35. Es gibt definitiv eine Welt, in der sie jetzt bei 37 und 17 stehen könnten. Und dann sind sie ja hier auch sehr, sehr gut aufgestellt, die 40-20-Regel zu erfüllen. Top 10 Defense, zweitbeste Offense hinter Denver. Das ist einfach fantastisch, was sie bislang spielen. Trotzdem, so wie dieses Team heute dasteht, hätte ich sie hinter den Spurs, wahrscheinlich auch hinter den Cavs, vermutlich sogar noch hinter Minnesota zum Beispiel. Also Minnesota ist mir auch schwer gefallen, die hier rauszulassen. Bei den Rockets, wir können ja gleich nochmal zu ein paar Honorable Mentions kommen, bei den Rockets bin ich ein bisschen raus leider inzwischen. Aber ich glaube, dass die Tatum-Komponente, ich war von Anfang an ein ziemlicher Believer darin, dass Tatum zurückkommen wird. Ich glaube, es wird ja jetzt auch jetzt schon viel geredet. Es wurde ja jetzt hier dieses Spiel, was glaube ich am 1. März, Philly gegen Boston, ist jetzt plötzlich National TV und da wurden dann schon die Verschwörungstheorien rausgeholt, dass Tatum da zurückkommt. Man hat aus relativ sicherer Quelle inzwischen die Info, dass er in der ersten Märzwoche wohl zurückkommen möchte. Gar keine Frage, das wird eine Weile dauern, bis sich der gute Mann wieder eingrooven kann. Ich denke nicht, dass wir in dieser Saison einen 100%igen Jason Tatum sehen. Aber ich glaube, dass dieses Teamkonstrukt, und da wird jetzt schon viel spekuliert mit Jaylen Brown und ballern da jetzt die Egos aufeinander und das ist doch jetzt eigentlich Browns Team und so. Ich weiß nicht. Dieses Team hat einen Titel zusammen gewonnen. Sie, in dem Brown sogar Finals MVP war. Joe Mazzulla ist ein Coach, dem ich sehr, sehr, sehr vertraue, mit Chemie im Lockerroom und mit alle an einem Strang ziehen lassen. Ich glaube nicht, dass es wahnsinnige zwischenmenschliche Probleme wird. Die Frage für mich ist einfach nur, wie kann sich Tatum in einer reduzierten Rolle, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir 100% Tatum sehen werden, vor allem nicht am Anfang, wie kann er sich als Edelrollenspieler quasi einfügen? Und ich glaube, das kann er sehr gut. Und bei wie viel Prozent wird er dann sein, wenn wir in der zweiten Playoff-Runde sind, wenn wir in den Conference Finals sind und wenn wir dann vielleicht sogar in den Finals sind? Und ich bin optimistisch, dass wir dann einen 70-80% Jason Tatum sehen werden. Und ich glaube, das reicht dann aus. Sagen wir mal, zweite Runde Cleveland gegen Boston, 80% fitter Jason Tatum. Dann sind die Celtics für mich favorisiert. Wenn wir keinen 80% Jason Tatum sehen, sondern nur einen 50-60% oder vielleicht sogar gar keinen, dann sieht die Geschichte natürlich anders aus. Aber diese Tatum-Spekulation hat für mich gereicht, um sie hier noch in die Top 5 mit reinzuschieben.
Ja, für mich nicht. Für mich jetzt gereicht, um sie in meinen Honorable Mentions dabei zu haben, aber das sind mir zu viele Fragezeichen, zu viel Ungewissheit. Also ja, kann ich hier nicht machen. Ich habe bei Cleveland überlegt, weil ich denke, dass sie so ein bisschen das Ruder rumgerissen haben. Ich denke, dass Harden ihnen ein höheres Ceiling gibt in dieser Saison, als Garnett es getan hätte. Mitchell ist in Topform, Mobley sieht sehr, sehr gut aus in den letzten Wochen. Und dementsprechend glaube ich schon daran, dass Cleveland es zumindest mal einigermaßen aufnehmen kann mit Detroit, mit New York, mit Boston und dass sie sehr gut sein werden in den Playoffs. Minnesota bin ich sehr pessimistisch, weil sie erstens mal nicht wissen, wie sie die Minuten ohne Gobert überleben sollen und zweitens in den Gobert-Minuten auch strugglen. Es fehlt Entlastung für Edwards als Creator. Es fehlt ja Shooting und Spacing am offensiven Ende.
Hey, Mike Conley ist doch jetzt wieder da. Also das sollte doch reichen.
Ja. Solange dieses, wir können nur mit Gobert, aber wir wissen auch nicht, wie wir mit Gobert so super, super sein sollen, solange dieses Problem nicht gefixt ist, kann ich die Wolves da auch nicht ganz ernst nehmen. Und Houston, ich will nicht übertreiben, aber der Grund, warum Houston halt so gut war in der ersten Saisonhälfte, war halt schon irgendwo auch Steven Adams.
Oh yeah.
Und dessen Offensiv-Rebounding. Und wenn dir das halt flöten geht, dann hast du halt ein echtes Problem. Und jetzt fehlt der Point Guard nach wie vor, und den werden wir auch nicht sehen dieses Jahr. Und der Dude, der die ganzen offensiven Rebounds geholt hat und dementsprechend dafür gesorgt hat, dass du so ein insanes Offensivrating hattest.
Ja.
Boah, ja.
Bin ich voll dabei. Also ich glaube wirklich, dass das wirkt für manche vielleicht wie ein Hot Take, und es hört sich natürlich auch doof an, wenn man sagt, ja, Steven Adams ist verletzt, deswegen sind die Rockets jetzt raus aus dem Titelrennen. Aber genau wie du sagst, das war so ein großer Bestandteil von dem, was dieses Team gemacht hat, einfach weil leider auch dieser Amen Thompson-Leap so ein bisschen ausgeblieben ist, was On-Ball-Creation angeht. Mhm. Wenn der gekommen wäre, dann wäre das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Reed Shepard spielt echt eine tolle Saison für das Level, auf dem er vorher war, aber halt auch nicht genug, glaube ich, vom Leap. Und wenn der jetzt diese riesige Komponente wegbricht, dann ja, bin ich voll deiner Meinung. Also ich glaube, dass diese Adams-Verletzung wirklich einen sehr, sehr, sehr großen Effekt haben wird auf die Rockets, auch in den Playoffs.
Ja, wobei ich sie vermutlich auch so nicht in der Top 5 drin gehabt hätte. Ja, Lakers müssen wir nicht drüber reden, können da gerne auf unsere Supporter-Folge verweisen, in der wir mehr ausführlich darüber geredet haben, jetzt vor wenigen Tagen, worum wir die Lakers nicht als Contender sehen. Ja, unser Patreon ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns da über jeden, der supportet und uns da ein wenig auch finanziell unterstützt. Ja, gibt's sonst noch irgendein Team, über das wir reden müssen?
Nö, ich denke, das dürft's gewesen sein. Also, ich sehe absolut keine Welt, in der sich da... im absoluten Best Case gibt's vielleicht eine Welt, in der Philly plötzlich in den Finals steht, nach dieser Embiid-Resurgence, die wir jetzt gesehen haben in letzter Zeit. Also wenn Embiid und Maxi fit und gut sind, dann sehe ich da schon irgendwo eine Welt, aber halt sehr, sehr große Außenseiterchancen. Ja, aber sonst, ich denke, dann haben wir alles abgehakt.
Gut, wie viele Teams werden wir denn jetzt sehen auf unserem Trip? Wir werden meiner Rechnung nach 2 Teams aus meiner Top 5 sehen. Und ein Team aus deiner Top 5.
Genau, so ist es.
Ja. Und selbst wenn wir die Honorable Mentions mit reinzählen, sind es nicht mehr.
Ja, leider, ne? Also so die...
Leider.
Das hintere Ende in Sachen Spielplan ist dann leider nicht mehr ganz so hochkarätig. Aber zwei der 5 Top-Contender bei dir und in unserer beider Meinung 2 der 3 besten Teams der NBA werden wir sehen nächste Woche, ab nächste
Woche. Auf jeden Fall. So, dann noch abschließend die Trivia-Frage.
Yes, sir.
Nenne mir den einen Spieler in NBA History, der folgende Marken erreicht hat vor dem jeweiligen All-Star-Break in einer Saison. Nehmen wir bitte den Spieler und die Saison. Also erst ein Spieler in NBA History erreichte folgende Marken, die ich dir gleich nennen werde, in einer Saison vor dem All-Star-Break. 1000 Punkte, 475 Rebounds, 400 Assists, 250 Freiwürfe getroffen, 75 Dreier verwandelt, 30 Blocks. Ich möchte den Spieler haben und die Saison, in der er das geschafft hat.
Mein erster Impuls war natürlich LeBron. Da könnte es an den Freiwürfen hapern. Mein zweiter Impuls war Luca. Da wird es ziemlich sicher an den Blocks hapern.
Genau, die beiden sind es nicht.
Ja. Ist es Westbrook in seiner MVP-Saison?
Nein. Weiß nicht genau, woran es da gescheitert ist, aber nein, es ist nicht Westbrook. Lass mich mal parallel gucken, das müsste man ja bei den Splits finden, bei den Post-All-Star-Splits. Was war das für eine Saison? 2016-17?
Ja.
2016-17, Pre-All-Star. Es waren, okay, Punkte hat er geknackt, 1700. Rebounds sind es 598, also auch das geknackt. Assists hat er auch geknackt. 250 Freiwürfe sind 497 auch geknackt. So, jetzt wird's spannend. 75 Dreier hat er auch geknackt, aber es scheitert an den Blocks. Westbrook nur, ja, 21 Blocks pre-All-Star-Break. Also kein schlechter Guess.
Ja, ne? Von wie vielen Assists sprechen wir nochmal?
400.
Und wie viele Spiele sind das ungefähr? Ich will einfach von
so,
wie vielen,
naja, Assists so 55 bis 60.
Ja, also schon so 6-7 Assists pro Spiel. Das ist natürlich nicht ohne. Ist es, weil mein Guess wäre jetzt Embiid gewesen, aber da wird es wahrscheinlich an den Assists scheitern.
Ja, das kann gut sein. Ich kann mal schnell schauen. Wollen wir seine MVP-Saison nehmen oder?
Ja, also halt
welche
eine Saison,
wo er
am Anfang, ja, MVP-Saison. 22,
23?
Boah, gute Frage.
Ich glaube schon. Hat er nur 43 Spiele gemacht pre-All-Star?
Ja, gut.
Und da scheitert das sehr deutlich an den Dreiern schon alleine. Also hat halt nur 49, ah nee, warte, jetzt bin ich verrutscht. Ja, nur 50 Dreier gemacht beispielsweise. Ah,
okay. Ist es Jokic?
Es ist Jokic.
Ah, okay.
Jetzt brauche ich aber noch die Saison von dir.
Boah, das ist, ja, die Saison. Da kann man jetzt wahrscheinlich einfach picken. Naja, ist es diese Saison?
Wo er 16 Spiele verpasst hat?
Naja, nee, dann wahrscheinlich ist es, ich meine, 24, 25 hat er auch weniger Spiele gemacht als im Jahr. Ist es 23, 24, seine dritte MVP-Saison?
Ist es nicht, aber ich schau mal nach. 23, 24, Pre-All-Star, 53 Spiele gemacht, hat Punkte natürlich deutlich geknackt, Rebounds deutlich, Assists deutlich, 250 Freiwürfe.
Wahrscheinlich zu wenig Dreier.
Ja, nur 56 Dreier gemacht.
Na dann das war, 24, bevor er 25?
Krass angefangen hat mit Dreier-Shooting. 24, ja. 25 ist es auch nicht, aber ich kann dir, es waren auch nur 49 Games. Da hat er halt 99 Dreier gemacht, also daran scheitert es nicht. Blocks auch knapp mit 32 geknackt, Assists und Rebounds geknackt, Punkte geknackt. Woran scheitert das denn jetzt hier? Aha, 247 Freiwürfe nur gemacht statt 250.
Ja gut, dann weiß nicht, vielleicht seine zweite MVP-Saison.
Also soll ich dir sagen, welches ist? Es ist genau diese Saison, die wir jetzt gerade haben. Und das, obwohl er nur 39 Spiele gemacht hat.
Boah, das war jetzt sehr gemein von dir als
Quizmaster. Das war sehr gemein von mir.
Das hab
ich habe aber, ich habe nicht gesagt, also, ich habe dir einfach nochmal eine Frage gestellt.
Ja, ich weiß. Das hast du schon geschickt gemacht, du Wiesel. Aber ja. das war gemein.
1119 Punkte, 480 Rebounds, 400 Assists, Freiwürfe gemacht, 257 von 306. Ja. 257 Freiwürfe in 39 Spielen ist auch meine Ansage. Dreier gemacht, 76 und Blocks glatt 30 in 39 Spielen. Wenn das kein MVP-Argument ist, beziehungsweise Argument dafür, dass Joker den besten Ball seines Lebens gespielt hat.
Ja.
70% to shooting.
Also in 39 Spielen und dass das dann ja logischerweise dann auch niemand geschafft hat in NBA History in 40, 45, 50 Spielen, das ist schon krass.
55 Spielen sogar teilweise, ja.
Ja, wow. Ja. Alright, schöne Frage.
Danke. Hast dich auch nicht allzu schlecht angestellt.
Ja, ne, meine Guesses waren nicht schlecht.
Ja.
Auch wenn es dann nur mit dem sechsten Guest dann irgendwann und dann auch noch mit der fünften Saison. Aber ja, ich habe mich fantastisch angestellt. Freunde, das soll es gewesen sein. Wenn wir uns das nächste Mal hören, dann wird es von der anderen Seite des Atlantiks sein. Wir danken euch vielmals, wie immer, fürs Einschalten. Wir wünschen euch einen schönen Start ins Wochenende, wenn ihr diese Folge dann am Donnerstag oder Freitag auf den Ohren habt. Vielen, vielen Dank, wie immer, für all die Liebe, für den Support. Macht es gut. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.